Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen im Game Talk. Schön hast du eingeschaltet. Heute begeben wir uns wieder an den Tellerrand. Wer den Titel dieses Game Talks gelesen hat, der weiß auch warum. Denn streng genommen sprechen wir heute gar nicht über ein Spiel. Oder vielleicht doch. Wir werden es rausfinden. Wer ist das wir? Ich darf zum einen den Butch begrüßen. Hallo.
Hi Joey.
Und zum anderen eine altbekannte Stimme hier im Game Talk, den Wolfi. Hi.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Altbekannt trifft's da nicht so schlecht. Wir haben vorher kurz nachgeschaut. Du warst im Sommer 17 das letzte Mal hier. Ei, die Zeit rennt. Für alle, die vielleicht inzwischen neu hier zur Game Talk Community, wie auch immer, hinzugestoßen sind, stell dich doch bitte kurz vor.
Ja, gerne, danke. Also servus, ich bin der Wolfe. Ich mache einen österreichischen Filmpodcast mit dem Titel Flip the Truck, inspiriert von einer Szene aus The Dark Knight, in dem der Lastwagen sich überschlägt. Und unser Motto ist, wir sind 4 unterschiedliche Podcasterinnen, die jeden Podcast 4 unterschiedliche Filme vorschauen. Also wir versuchen das ganze Spektrum von Indie bis Mainstream bis Kunst abzudecken und behandeln alle Filme gleichwertig, egal ob es jetzt Entertainment oder High Art ist. Und eben hauptberuflich bin ich im 3D-Druck unterwegs.
Wer dich jetzt wiedererkennt, wer den Game Talk schon länger hört, der weiß auch immer ungefähr, was geschlagen hat, wenn du hier zu Gast bist. Immer wenn du, Wolfi, hier bist, dann grenzen wir in irgendeiner Form ans Medium Film.
Jo.
Wir haben da eine Games vs. Filme Episode schon gemacht, die ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Wir haben aber auch über Filmlizenzspiele geredet, Videospielverfilmungen, Game of Thrones, Telltale-Spiele und so weiter. Also wir haben da immer den Link gemacht und so machen wir das auch heute. Denn, und das werden wir wohl kaum verneinen können, der Netflix-Film Black Mirror Bandersnatch hat doch schon so einige Parallelen zum Videospiel. Und darüber wollen wir heute reden. Bevor ich es vergesse, 2 Dinge. Zum einen eine Spoilerwarnung. Bis jetzt sollte ungefähr jeder diesen Film gesehen haben. Wir werden also kein gesondertes Spoiler-Kapitel machen. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, kannst du hier gerne pausieren, dir den reinziehen und nachher wieder zurückkommen. Das Zweite, bevor ich es vergesse, will ich natürlich auf die Shownotes hinweisen. Du findest die wie immer direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung oder sonst im Web gametalk.fm/blackmirrorbandersnatch. So, ich würde sagen, wir widmen uns zu Beginn gleich dem Elefanten im Raum. Was bitteschön macht dieses Bandersnatch denn so besonders, dass wir hier in einem Videospiel-Podcast jetzt über diesen Film reden?
Naja, ganz einfach gesagt, bei Bandersnatch, man kann sich da nicht wirklich zurücklehnen, sondern man muss zwischendurch zum Controller, zur Fernbedienung oder zum Tablet greifen, weil man Entscheidungen treffen muss. Da steht zum Beispiel Karate Chop Dad oder Kick Him in the Balls. Eine ganz weitreichende Entscheidung, die muss man fällen. Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann sieht man, wie der Protagonist des Films den Vater in die Eier kickt oder irgendwie einen Karate Kick macht.
Also es ist ein Choose Your Own Adventure Film, so wie man das vielleicht von, wie in meinem Fall früher, Büchern kennt. Ich hatte so ein Choose-Your-Own-Adventure-Bilderbuch. Da konnte ich Entscheidungen treffen. Das war dann so ausgestaltet. Da stand dann, willst du das tun? Geh auf die Seite, lest da weiter. Willst du jenes tun? Spring auf diese Seite. Man kann also so gewissermaßen Einfluss nehmen, auf was weiter im Film passieren soll. Das mit den eigenen Entscheidungen und wie sehr kann man die treffen, das ist eine Frage, die uns hier wahrscheinlich jetzt bekannt vorkommt. Die haben wir uns regelmäßig auch in anderen Game Talks zu Spielen gestellt. Zum Beispiel in den Spielen zur Game of Thrones Serie von Telltale. Aber zu dem Thema kommen wir dann hinten raus nochmal. Ich würde sagen, wir bauen hier zuerst den Plot ein bisschen aus.
Es ist jetzt quasi Netflix, wir nehmen Einfluss auf unseren Protagonisten. In der konkreten Story hier geht es um einen Videospielprogrammierer, der eben genau so ein Buch, was du gerade beschrieben hast, auch bei sich zu Hause hat. Und das Buch heißt Bandersnatch. Es spielt im Jahr 1984 und er will jetzt ein Computerspiel programmieren, was ebenso multiple mögliche Optionen zur Verfügung stellt. Und diese Story über eben die unterschiedlichen Pfade ist halt quasi eine Einbindung fürs Publikum, dass das Publikum auch die Entscheidungen für den Protagonisten trifft. Das heißt, je weiter die Story geht, umso mehr hinterfragt der Protagonist, trifft er seine eigene Entscheidung oder trifft es der Zuschauer, der gerade Netflix schaut, für ihn.
Er bekommt dann sogar die Chance, diese Umsetzung für einen Entwickler, für ein Softwarestudio herzustellen, das nennt sich Tuckersoft. Nebenbei erwähnt, da arbeitet auch noch eines seiner Programmierervorbilder, irgend so ein berühmter Typ aus der Szene, der heißt Colin Ritman. Und ab dann wird's eigentlich ziemlich weird. Du, Wolfi, hast es schon angesprochen, der Twist, der sich da anbahnt, ist, unser Protagonist erkennt irgendwann, dass er wohl fremdbestimmt wird, also durch uns. Er spricht uns auch direkt an, also wir haben eigentlich einen Durchbruch der vierten Wand. Wollen wir so ein paar Beispiele nennen, was danach so Wildes, Weirdes passieren kann? Ist ja teilweise schon ziemlich abstrus.
Ja, ich meine, wir könnten es wieder so machen über Telltale, wo wir versucht haben zu schauen, ob wir alle unterschiedliche Individuen sind und einfach mal schauen, wie es bei uns ausgegangen ist, die Geschichte. Ob wir wirklich so unterschiedliche Ereignisse jetzt getriggert haben beim Schluss.
Ja.
Also ich fange mal an, bei mir war es so, es geht dann auch, es ist, wie gesagt, es ist sehr trippy und ich würde es da nicht die Mechaniken der Geschichte 1:1 rezitieren. Bei mir ist dann darauf hinausgelaufen, dass der Protagonist ein Kindheitstrauma erlebt hat durch den Tod seiner Mutter, symbolisiert durch einen Hasen, dem sein Vater gestohlen hat, weil der Vater wollte, dass der Sohn nicht so verweichlicht. Und weil er den Hasen gesucht hat, ist die Mutter eben zu spät zum Zug gekommen und der Zug ist entgleist. Und bei mir war dann so, dass ich irgendwie mit so Time Mambo Jumbo zurückgereist bin mit dem Protagonisten, den Hasen gefunden habe und dann wurde ich vor die Wahl gestellt. Also die Mutter sagt, ich habe den Zug verpasst, ich muss den nächsten nehmen. Ich weiß als Zuschauer, was das bedeutet. Das ist der Zug, der entgleisen wird. Und dann habe ich halt die Entscheidung gemacht, gehst du mit, gehst du nicht mit? Und ich habe mitgenommen und der Protagonist ist dann quasi mit der Mutter im Zug gesessen und ist mit der Mutter gestorben und dann sieht man quasi in der Gegenwart, stirbt er quasi im Therapiezimmer, weil er einschläft.
Interessant. Butch, wie hat bei dir die ganze Sache geendet?
Naja, am Schluss tötet er seinen Vater und da gibt es ja diese Nummer, die man eingeben kann. Also ich erinnere mich da nicht mehr genau an die ganze Storyline, weil ich habe es etwa 3-mal durchgespielt. Ich war da auch zusammen mit meinen Mitbewohnern dran. Und wir haben uns dann halt gefragt, was wäre anders, wer hätten wir es anders gemacht? Und es gibt da diese eine Szene zum Schluss, wo man auf dem Telefon eine Nummer eingeben kann. Ich glaube, gerade nachdem man den Vater ermordet hat.
Mhm.
Ja, es gibt da so eine Nummer, die halt in seiner Erinnerung wieder auftaucht. Und wenn man die eingibt, dann ruft man bei der Rezeption der Therapeutin an. Und dann wird offenbar die Polizei informiert. Ich habe, nachdem ich die Episode durchgespielt habe, auf Reddit nachgeguckt, weil ich mich unbedingt informieren wollte, gibt es da andere Möglichkeiten? Weil theoretisch hätte man da jede beliebige fünfstellige Nummer eingeben können. Ich habe mir halt erhofft, dass es noch irgendwelche versteckte Enden gibt.
Aha, über andere Nummern.
Genau. Aber offenbar gibt es da eigentlich nichts. Reddit hat sich da schön zusammengetan und alle Nummern probiert, die irgendwie rein theoretisch mit Symbolen in dieser Geschichte versteckt sind.
Wieso wundert mich das nicht?
Aber schnell ist dabei herausgekommen, dass eben andere Nummern gar nicht möglich wären, weil da haben einige irgendwie diesen Source Code von Netflix überprüft und da gibt es halt einfach nur eine Nummer, die als richtiger State angegeben ist.
Aha, okay.
Bei allen anderen Nummern kommt dann das Ergebnis, niemand zu erreichen.
Interessant. Ich habe es auch mehrfach durchgespielt. Ich habe auch gerade so Mühe, mein erstes Playthrough oder meine erste Sichtung des Films nochmal auf die Reihe zu bringen. Ich weiß nur noch, ich habe dann auch irgendwie den Vater getötet oder töten müssen, bin irgendwie im Knast gelandet. Und am Ende gab es nochmal so eine Art Metaszene, wo irgendeine junge Entwicklerin die Geschichte aufarbeiten will. Und dann auch wieder so in ein Szenario hineinläuft, von wegen, vielleicht bin ich ja fremd kontrolliert. Sie will das aufarbeiten für einen Netflix-Film. Also da auch wieder so eine, wie soll man dem sagen? Ja, so ein Kreis, der sich irgendwie
intellektuelle...
Kreis, der sich irgendwie schließt.
Ja, nochmal Meta.
Ja. Übrigens, wer sich für all diese Wege interessiert, das Internet hat wie so oft eine hübsche Map gebaut, also es ist so ein Entscheidungspfad als Grafik und es soll etwa 12 Enden geben, habe ich gelesen. Selbstverständlich wird die Grafik verlinkt sein in den Shownotes. Guck mal da rein, da siehst du, wo du welche Entscheidungen treffen kannst und wo die dann hinführen. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir ja hier im Game Talk sind, zum Setting. Ich habe gesagt Mitte 80er, also 1984. Wo sind wir da spielerisch? Den C64, den gab es schon seit 82, aber Konsolen, wie wir sie heute kennen und an die wir uns wahrscheinlich heute zurückerinnern, zumindest so meine Generation, kamen ein bisschen später, das sind wir also noch knapp davor. Das SNES kam 85 außerhalb von Japan, das Sega Master System 86. Also hier einfach noch ganz kurz am Rande eine kleine Einordnung.
Ich weiß nicht, wie sehr die Gaming-Szene wirklich in den 80er Jahren ausgesehen hat, aber es hat für mich ein bisschen einen Stranger Things-Effekt gehabt, dass man so ein bisschen die Gegenwart in ein fiktives 80er-Setting projiziert, wo alles super geil und leibend ist. Dieser Programmierer, der von Will Poulter beschrieben, also gespielt wird, der verhält sich wie ein Silicon Valley-Typ jetzt. Und da habe ich mich schon gefragt, ist das überhaupt damals so gewesen? Der ist so dieser Rocker und war erstmal in Amsterdam, nimmt Drogen, aber der CEO, der akzeptiert das voll, weil er einfach der beste Programmierer überhaupt ist. Und das ist so eine Art Rocker-Celebrity-Status für einen Programmierer, wo ich mir nicht sicher war, ob das in den 80ern wirklich der Fall war.
Ich habe mal so eine Doku gesehen, dass Atari tatsächlich ein bisschen das gemacht hat.
Okay.
Da gab es auch eine Phase, so nach dieser allerersten Phase von Videospielen, wo dann auch die Entwickler jeweils mit auf das Cover von einem Spiel gedruckt wurden oder die Designer.
Wer das auch noch vorangetrieben hat, würde man heute gar nicht glauben, das war EA, Electronic Arts. Darüber haben wir auch kurz gesprochen im 91. Game Talk, die Kontroverse um EA. Wer also dazu mehr wissen will, der hört mal da rein. Ist bis heute noch ein bisschen ein Problem in der Spieleszene. Diese Leuchtturmentwickler, die gibt's in diesem Medium heute noch nicht so richtig. Ganz anders als im Film oder bei den Serien, wo man ja sehr, sehr viel an den Namen festmacht. Jetzt, Wolfi, dankenswerterweise hast du es kurz angeschnitten. Hier vielleicht noch ein paar Hard Facts, die wir gar noch nicht genannt haben. Ja, sind auch nur mäßig spannend, aber die gehören jetzt hier einfach rein. Der Director dieses Films war David Slade. Man könnte den kennen aus 30 Days of Night oder aus der Twilight-Saga. Eclipse hat er da gemacht.
Ja, der ist gar nicht so schlecht.
Und Nightmare Cinema. Ich muss ja zugeben, ich kenne da nur den einen, aber auch nur vom Namen her, das war der Twilight.
Ja, man müsste schon sagen, er hat auch noch American Gods 3 Folgen gemacht. Die Amazon-Serie, die jetzt sehr aggressiv Werbung macht in der zweiten Staffel. Und auch anscheinend war er bei Hannibal drin. Das weiß ich aber auch nur wegen Wikipedia.
Okay.
Aber Eclipse war der einzige Twilight-Film, na, der vierte vielleicht auch, der so ein bisschen wie ein echter Film gewirkt hat. Also so mit Anfang, Mitte, Schluss und gut. Also das habe ich eigentlich ganz cool gefunden, dass sie so einen weirden Regisseur für einen unter Anführungszeichen Mainstream-Film wie Twilight machen, also nicht einfach, aber man hätte ihn nicht mit so 30 Days of Night assoziiert und insofern ist er halt für Black Mirror ein relativ gutes Faust aufs Auge, weil Black Mirror übertrieben brutal und exzessiv ist und insofern passt er da ganz gut.
Okay, da bin ich ja ganz froh, kann ich auf euch zurückgreifen. Ich bin ja in der ganzen Film- und Seriengeschichte nicht so dick drin. Der Schreiber ist natürlich auch immer wichtig, hier Charlie Brooker. Der macht wohl auch bei Black Mirror mit oder hat mal.
Er ist der Macher von Black Mirror.
Ja. Was ich hier aber witziger fand, er hat seinen Karrierehintergrund offenbar in PC-Magazinen. Also da haben wir den Connex zur Spielewelt. Offenbar ist das in ihm irgendwo verankert.
Man muss ja auch sagen, dass Black Mirror ja eigentlich auch aus der Medienwelt gekommen ist. Der Name Black Mirror ist ja für quasi die jetzige digitale Zeit. Also wir gehen in irgendwelche, wir sehen einen schwarzen polierten Tisch, wir sehen einen schwarzen Flatscreen, wir sehen ein schwarzes Handycover. Also quasi wir interagieren mit einem schwarzen Spiegel, aus dem kommt Black Mirror. Und Black Mirror ist ja auch immer eine Serie, die sehr technologiegetrieben war und ist. Mhm. Und hat ja auch schon mit der ersten Folge schon quasi so Twitter-Skandale vorweggenommen. Es ist eine ganz fantastische Folge, wo es wirklich eigentlich um das, was wir jetzt beobachten, die ganzen Twitter-Flash-Mobs und so, werden da sehr, sehr gut in einer Folge erzählt. Also er weiß auf jeden Fall, wovon er redet.
Ich habe sehr spät mit Black Mirror angefangen, also spoilert mich hier bitte nicht. Du wirst aber dich nachher nochmal kurz zu dem äußern, du bist da nicht ganz mit zufrieden, aber dazu dann später. Hier kurz noch die Frage in die Runde, den Protagonisten, Fionn Whitehead. Kennt ihr den? Der soll ja bei Dunkirk mitgespielt haben.
Er ist der Hauptdarsteller von Dunkirk.
Oh krass, das hätte ich gar nicht, ich hätte den nicht wiedererkannt, krass.
Das ist ein guter Schauspieler, die man nicht wiedererkennt.
Naja, so, der hat halt sein Everyman-Face.
Genau.
Den anderen kennt man von Maze Runner, den Programmierer, und von The Revenant, da hat er den Jungen gespielt. Also eigentlich zwei so sehr vielversprechende, aber noch unbeschriebene Blätter in der Hauptrolle, was ich an sich sehr begrüße.
Okay, interessant. So, jetzt machen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Metaebene. Wir wollen diese Mechanik der Choose-Your-Own-Adventure-Bücher-Spiele-Filme mal kurz anschauen. Wo kommt das dann her? Butch, du hast hier ein bisschen Recherchearbeit betrieben. Ich, wie gesagt, hab's gekannt von einem alten Bilderbuch. Der Film führt's ein mit einem gleichnamigen Buch namens Bandersnatch. Das scheint also aus den Büchern zu stammen. Was hast du da Schönes für uns gefunden?
Ja, also in der Form, wie wir das bei Bandersnatch sehen, ist das gar nicht neu. Also das gab es schon davor. Ich habe da selber mal eigentlich erst kürzlich eine ähnliche Erfahrung gemacht mit Late Shift. Das ist an sich als Videospiel vermarktet und aus der Entwicklerstube Wales Interactive. Und diese Entwickler, die haben bereits zwei so Spiele entwickelt, die eigentlich nur auf gefilmtem Filmmaterial basieren. Bei Late Shift, ich habe da aber auch nur den Anfang davon gespielt, da spielt man eben einen jungen Mann bei einer späten Schicht. Er ist offenbar Portier oder arbeitet so in einer Tiefgarage von einem Hotel und parkiert da Autos ein.
Okay.
Und plötzlich kommen da Diebe und wollen ein teures Auto stehlen. Man muss denen dann irgendwie gezwungenermaßen dabei helfen.
Aha. Also die Idee nicht neu, ein Spiel auf Filmmaterial basieren zu lassen. Mhm. Hier wird es aber interessanterweise andersrum vermarktet. Während es bei Netflix als Film daherkommt, wird, wie du gerade gesagt hast, das Gleiche im Falle von Late Shift als Spiel verkauft.
Und daher findet man das auch auf Steam oder ich habe das bei meinem Bruder auf seiner PS4 gespielt. Ja, also es kommt eigentlich ganz gut daher. Es war auch sehr unterhaltsam. Die Videoarbeit ist mehr oder minder, also auch auf dem Level von dem, was wir bei Netflix gesehen haben.
Okay.
Ein bisschen mehr Indie vielleicht. Also es ist nicht ganz so abstrus wie bei Bandersnatch, was die Story angeht. Die Entscheidungen suggerieren so ein bisschen, ah, du hast jetzt die Story beeinflusst. Dazu kommen wir dann später. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei den Telltale-Spielen. Also da kommt diese Illusion ein bisschen zustande.
Werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, wer sich das ansehen möchte. Dann hast du uns noch ein weiteres Beispiel rausgesucht. Ich glaube, das ist ein bisschen bekannter. Den Namen zumindest habe ich schon mehrfach gehört. Das hat vor nicht allzu langer Zeit mal die Runde gemacht.
Das ist eben eigentlich durch die Resonanz in der Presse auch bei mir auf einer, ja, will ich mal gerne spielen, Liste gelandet. Und das Spiel heißt Her Story. Dabei ist der Ansatz einiges anders. Also man hat eigentlich auch mit Videomaterial zu tun, aber das Videomaterial kommt hier nicht in der Form von einem Film-Narrativ daher, sondern man guckt sich echt gefilmte Videos an und das sind Polizeiinterviews. Es geht da um einen Mordfall und der Spieler muss dann eigentlich entscheiden aufgrund von diesen Videoaufnahmen, ja, erzählt sie jetzt die Wahrheit, ist sie nicht schuldig oder ist sie schuldig? Und das ist ganz interessant, weil man eigentlich gerade diese Polizeiarbeit durchmacht, aber man arbeitet eigentlich mit nichts anderem als mit Videomaterial.
Okay, interessant.
Also wenn ihr da interessiert seid, ich habe da noch einen Kotaku-Artikel dazu verlinkt. Wenn wir dann später mal zu der Diskussion kommen, was da eigentlich für Potenziale bestehen, finde ich das eigentlich ganz ein interessanter Gegenentwurf.
Ja. Dann hast du hier auch noch notiert, finde ich ganz spannend, hätte ich voll vergessen, obwohl das etwa jeder kennt, die RTS-Serie Command & Conquer wurde ja dann irgendwann mal berühmt wegen diesen berühmten B-Movie-Cutscenes. Ja, auch da hat man echt gefilmtes Material mal in ein Spiel eingebaut, geht natürlich leicht in eine andere Richtung. Und ja, du hast gesagt, offenbar gibt es bei Steam eine eigene Kategorie namens Full Motion Video. Auch die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken.
Da gibt es auch andere Beispiele, also auch neben diesem Late Shift auch ein paar ganz komische Varianten davon, wie man eigentlich so interaktive Filme machen kann. Es gibt da zum Beispiel diesen Super Seducer, How to Talk to Girls. Das ist auch im Prinzip so eine Simulation, wo man halt mit Frauen auf einem Date sprechen muss. Aber der Lerninhalt ist dabei gerade eher gleich null. Aber ja, ist von so einem selbsternannten Playboy, der das Spiel auch selber entwickelt hat.
Und dann gibt es natürlich die Spiele, die schon an was Filmisches angelehnt sind, aber wohl noch klarer sich auf der Spieleseite bewegen. Ich habe schon eines angetönt. Das wäre die Game of Thrones Spieleserie von Telltale. Zu der gibt es einen eigenen Game Talk oder sogar mehrere Game Talks. Ein paar sind auch bei dir drüben, Wolfi, ja, weil das Crossover dann halt doch schon so Crossover war, dass sich das angeboten hat.
Es war quasi das Avengers unserer Podcasts.
Zu Life is Strange gibt es auch einen Game Talk. Auch da kann man sehr gerne reinhören, wenn man mehr dazu hören will. Also man sieht schon, die Medien beeinflussen sich schon gegenseitig. Offenbar gucken die ein bisschen voneinander ab. In der Vergangenheit hat wohl das Spiel mehr beim Film abgeguckt. Und jetzt offenbar kommt es langsam auch umgekehrt zum Zuge. Und auch da sei nochmal die Episode erwähnt, Games vs. Filme, wo wir das ein bisschen mehr herausheben. Das auch wieder verlinkt in den Shownotes. Also hier lohnt es sich heute ganz besonders, da mal reinzugucken. Direkt schon bei dir im Podcatcher in der Beschreibung oder sonst im Web gametalk.fm/blackmirrorbandersnatch. Jetzt kann man sich fragen, auch wenn der Butch das vorhin schon leicht vorweggenommen hat, ist denn Bandersnatch der erste Film mit dieser Idee? Er hat vorhin gesagt, sowas gibt's schon, aber da wurde es als Spiel vermarktet, auch wenn das Resultat sehr ähnlich war. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf Medien, die auch als Film als solche vermarktet wurden. Und auch da muss man wohl sagen, Wolfi, nein, es gab schon Filme, die diese Idee aufgegriffen haben vor Bandersnatch.
Ja, also ist ähnlich, sagen wir so. Also ich glaube, die Interaktivität war vorher einfach nicht gegeben. Man muss ja wirklich einfach das Medium Film mal sehen. Ist es ein passives Medium?
Ja.
Ein Kuriosum war zum Beispiel, dass der Film Cluedo, ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß aber, es gibt mehrere Enden. Was diesen Film dann in meinen Augen so frustrierend macht und warum ich ihn quasi nicht geschaut habe, ist, also Cluedo, man kennt das Brettspiel, war quasi eine Brettspielverfilmung. Ja, die hat schon früher gegeben, das ist nicht erst mit Battleship passiert. Und Cluedo hat halt unterschiedliche Enden gehabt, je nach Kino, wo man war.
Ah, sie haben es dann so gemacht, okay.
Einfach, die Aufklärung wurde mehrfach gedreht. So wie in der Simpsons-Folge wäre schon aus Mr. Burns, wo es quasi alternative Versionen mal gezeigt haben.
Okay.
Das ist aber dann quasi, der Film hat sich nicht geändert. Und man hat dann einfach nur gesagt, ja, passt, du bist in dem Kino, da war es der Mörder. Was für mich unglaublich frustrierend ist, weil wenn der Film so banal ist, dass ich 5 unterschiedliche Enden habe, ohne den anderen, den Film verändern zu müssen, dann ist es einfach nur faul in meinen Augen.
Ja.
Das nächste an alternativen Versionen sind wahrscheinlich eh die Director's Cuts, also wo wirklich durch Studiointerferenz ein Film geschnitten wurde, sodass die Aussage und zumindest die Seherfahrung unterschiedlich möglich ist. Also es gibt einen Film, wo man zumindest die Entscheidung treffen kann, was schaue ich? Schaue ich den Blade Runner, wo der Harrison Ford die Roboter jagt und am Ende vom Film sich dann in die Frau verliebt und alles ist toll und super und passt und sie stirbt eh nicht? Oder schaue ich den bisschen zynischeren Blade Runner, der später rauskommen ist, wo sie flüchten, aber man weiß nicht genau, ob sie jetzt beide überleben werden? Also es ist quasi, das hat dann immer Marktgründe. Also Choose Your Own Adventure in Filmen gibt es insofern, dass es natürlich Test-Screenings gibt, bei der man schaut, wie das Publikum auf gewisse Dinge reagiert und je nachdem wird es dann angepasst. da ist halt für mich, ich meine, der Film ist nicht gut, aber das sind dann meistens so diese Deleted Scenes. X-Men 3 muss eine Figur die Entscheidung treffen, sie ist eine Mutantin, aber ihre Superpowers sind negativ. Also sie nimmt sie als negativ wahr. Und jetzt muss sie sich entscheiden, sie kann sich impfen und aufhören, ein Mutant zu sein. Und da gibt es dann auf der DVD die Option alternatives Ende. Und dann kann man sich das anschauen und da sagt sie halt, ja, ich bin jetzt kein Mutant mehr. Weil sie haben quasi beides gedreht und dann haben sie geschaut, na, was kommt besser beim Publikum? Mhm. Und dann sind sie drauf gekommen, ja, nein, es kommt besser, wenn sie zu sich selbst steht. Wow, komische Überraschung. Und das gibt es dann meistens. Also ich glaube, also so eine Interaktivität wie bei Bandersnatch wird man abgesehen von so edukativen Videos, also ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es ja diese Q&A-Masken, so Konfliktlösungsseminare, wo voraufgenommene Antworten sind und da klickt man sich dann durch. Das wäre, glaube ich, das nächste einem interaktiven Film. Aber was wirklich ist, dass die Filmerfahrung massiv geändert werden kann. Und das ist dann meistens durch Test-Screenings. Das sieht man auch ganz gut bei den aktuellen Marvel-Filmen, wo einfach geschaut wird, welche Filme gehen gut, welche gehen schlecht und die werden dann convenienterweise entweder ignoriert oder gefördert. Also man könnte schon sagen, bei Marvel ist es Choose Your Own Adventure im Sinne von, welcher Film bringt das meiste Geld? Und wenn dann halt Black Panther viel Geld macht, dann kann man sich davon ausgehen, dass der in Zukunft auch mehr machen wird in diesem unter Anführungszeichen Universum.
Okay, das ist dann aber schon Choose Your Own Adventure auf einer sehr großen Skala.
Ja, ich will es auch nur anmerken, es ist ein Choose Your Own Adventure in einer, also eine sehr Nischending, aber ich finde es ein super spannendes Genre, das sind die Fan-Edits. Das sind Leute, die Filme umschneiden, um quasi alternative Aussagen zu machen. Ja. Also entweder sagen sie, hey, mir taugt Episode 1 nicht und ich schneide Jar Jar Binks raus, aber da gibt es auch Alternativversionen, wo jemand sagt, hey, ich will mal Fluch der Karibik nur aus der Sicht von der Keira Knightley, ihrem Charakter erzählen. Also das sind total cool kreative Leute, die aber quasi die Zeit in etwas stecken, was sie nicht verkaufen können, weil ja, ein Fan-Edit ist einfach nur ein Remix. Das ist quasi das Nächste, was Filme vor Bandersnatch gehabt haben. Also Bandersnatch ist ja der Erste, der wirklich auf das pocht mit, ich bin ein Film, der verändert werden kann. Und das ist quasi mal die Filmversion von Choose Your Own Adventure, die jetzt vielleicht, who knows, was jetzt kommt, nachdem Bandersnatch der Game Changer ever ist. Ich weiß es nicht.
Vielleicht. Ja, das also nur als ein paar Beispiele. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf Black Mirror Bandersnatch und müssen natürlich im Allgemeinen noch kurz unsere Gedanken zum Film im Sinne von einem kurzen Zwischenfazit loswerden. Butch, wie begeistert warst du denn von Bandersnatch?
Ich habe euch ja bereits erzählt, ich habe das mit meinen Mitbewohnern gespielt und geguckt, weil ja schlussendlich immer nur einer den Controller hält.
Mhm.
Und ja, wir waren eigentlich sehr unterhalten. Also alle Entscheidungen wurden dann auch immer besprochen, wobei da ja auch jeweils so ein Zeitlimit vorgegeben war. Dadurch waren wir auch immer ein bisschen unter Druck, diese Diskussion schnell zu führen.
Ja.
Was wäre jetzt da die bessere Entscheidung? Also dadurch im gemeinsamen Erlebnis sehr interessant und eine coole Erfahrung. Aber nachdem wir das dann natürlich noch etwa zwei weitere Male ganz schnell durchgeskippt haben, also ohne dass wir das genau angeguckt haben, bis auf die Szenen, die wir noch nicht kannten, muss ich sagen, eben, ich finde eine gewöhnliche Black Mirror-Episode von ihrem Gehalt her viel ansprechender als das, was mit Bandersnatch mitkam.
Ja.
Also eigentlich das Interessante an Bandersnatch ist die Mechanik, dieses Spiel, ja, ich will jetzt mal die Logik oder diese Möglichkeiten von diesem Narrativ durchblicken.
Mhm.
Aber das Ganze ist eben nur ein Gefäß. Und der Inhalt war für mich eigentlich irrelevant.
Okay, interessant.
Und dadurch ist es gerade bei dem Medium Film, das ist ja eigentlich die Absicht. Wenn man das irgendwie interaktiv macht, ist es trotzdem noch ein Film. Und ja, da geht ganz viel verloren, was bei mir für das Medium Film sehr wichtig ist.
Okay. Ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du. Ich fand die Erfahrung auch mal ganz witzig, weil es einfach neu war. Es war aber dann auch nicht viel mehr als halt ein tolles Gimmick. Es war so ein One-Trick-Pony. Das ist mal lustig, aber ob ich das dann noch lange lustig finden werde, ich weiß nicht. Wenn da dann mal mehr kommt, dazu kommen wir dann hinten raus noch kurz, dann müssen sie neben diesem technischen Witz schon noch ein bisschen mehr liefern. Ich fand hier die Schließung des Kreises irgendwie noch lustig, dass es um Spiele geht und das Ganze auch ein bisschen wie ein Spiel daherkommt, wie ein Crossover. Deshalb gibt es ja heute hier diese Episode. dass man da noch die vierte Wand durchbricht und so, ja, alles irgendwie ganz lustig, aber wirklich umgehauen hat's mich dann am Ende nicht.
Ja, ich habe mich eben auch gefragt, funktioniert das Ganze auf der narrativen Ebene überhaupt? Ist es noch ein Film? Und was sind die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass man eigentlich Entscheidungen hat und Entscheidungen fällen kann? Kann das dann überhaupt noch ein Filmnarrativ sein? Weil ja eigentlich viele Möglichkeiten bestehen müssen und der Zuschauer auch die Illusion haben muss, ich fälle hier Entscheidungen.
Mhm.
Kann es dann noch als Film funktionieren?
Ich muss sagen, es funktioniert bei mir ganz und gar nicht. Also das war einfach, es war eine lustige Erfahrung. Die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mich gleich mal in einen Doppelloop hineingeschossen, bis mir der Film gesagt hat, nein, wrong decision. Dann haben wir gedacht, hey, Alter, sicher nicht, ich nehme die Decision. Dann bin ich nochmal hinkommen und dann ist mir gesagt worden, hey, jetzt komm aus jetzt, hör auf und sag nein. Und dann hat der Film aber das Problem gehabt für mich, dass er sehr, wie der Joey schon gesagt hat, auf die Metaebene geht und aus dem nichts rausholt. Weil wenn das Thema ist, dass der mit mir redet und ich sein Leben beeinflusse und dann kommt nichts, nichts von der narrativen Metaebene ist in diesem Film. Dein Gimmick, das können wir diskutieren, ob das überhaupt funktioniert. Ich glaube nicht. Das haben wir auch schon in einem früheren Podcast besprochen, wo ich den Vergleich zu Moonlight gemacht habe, weil ich der Meinung bin, Filme sind da, um uns in eine Situation zu geben, die wir nicht kontrollieren können und etwas erleben, was wir nicht kennen. Im Vergleich zu einem Computerspiel, wo wir es beeinflussen können und wollen. Und jetzt haben wir gedacht, okay, sie machen es ganz clever, sie machen dieses, hey, der Typ kommt drauf, er ist eigentlich in einem Fernseher und wir steuern sein Leben. Ich habe mir ganz ehrlich schon erwartet, dass halt noch irgendwas kommt mit wir sind auch in einem Bandersnatch und das ist auch ein Test für uns, so ein bisschen metamäßig. Also ja, dass das Schauen, das Netflix-Ding, dass er wirklich, wenn er interagiert und wenn wir ihm Zeichen schicken, dass das irgendwas bedeutet, wenn er schon quasi diese tolle, ambitionierte Storyline reinpickt. Aber für mich ist wirklich so ein klassischer Fall von jemand glaubt, schlauer zu sein, als er ist oder zumindest hat nicht die Werkzeuge, um die komplexen Themen wirklich auf den Boden zu bringen. Also du merkst, da ist jemand dahinter, der super coole Ideen hat, der sich diese Gedanken macht. Aber für die Narrative, ich finde es komplett fehlgeleitet, einen Choose-Your-Own-Adventure-Film zu machen und dann Loops einzubauen, wo einfach in der Mitte der Film aufhört und dann wird gesagt, hey, nein, jetzt bring den Papa endlich um.
Ich glaube, du musst vielleicht auch solche Instrumente haben, um dich selber als Produzent im Sinne von Macher zu schützen vor zu vielen Bäumen, die da am Ende rauskommen. Ja. Weil das Ganze wird dann schon anspruchsvoll.
Yep.
In einem Film ist es schon schwer genug, einen guten Plot zu bringen mit einem guten Ende. Und hier müsstest du halt 12 gute Enden haben.
Die auch thematisch zusammenpassen und dann Sinn machen.
Und also alle für sich alleine gut sind. Also das ist schon eine riesige Schwierigkeit und an dem scheitert Bandersnatch hier wahrscheinlich auch. Also da muss man halt wirklich, wirklich gut sein, um das von vorne bis hinten stark umsetzen zu können.
Ja, und was eben dabei verloren geht, das hast du ja gesagt, Wolfi, ist das Besondere am Film. Der Film unterscheidet sich ja von allen anderen Medien dadurch, dass er dem Zuschauer praktisch gar keine Freiheiten lässt. Wenn du ein Buch liest, hast du die Möglichkeit, dir Hermine Granger ein bisschen anders vorzustellen. Und wenn du so willst, wie vielleicht Rowling dann noch 10 Jahre später sagt, Hermine ist vielleicht schwarz gewesen. Aber das ist die Freiheit bei der Fantasie. Bei einem Film kannst du eigentlich als Zuschauer dir nur noch ganz, ganz wenige kleine Freiheiten nehmen.
Mhm.
Aber der Regisseur, der Director of Photography, die haben die komplette Herrschaft über die Filmwelt und über das Narrativ. Dadurch wird man in Geschichten versetzt, die man sonst so nicht erfahren könnte.
Ja,
und das ist eigentlich auch das Schöne. Also ich finde den Escapismus bei Filmen irgendwie immer noch viel besser als bei einem Videospiel.
Ich musste schon ein bisschen für die Filme auch die Standpauke blasen, weil ich trommeln, wie was auch immer man mit der Pauke macht. Ich kann keine Musik. Auf jeden Fall, ich finde es generell jetzt schon problematisch, wie viel Einfluss so diese ganzen Analysekanäle haben. Also da gibt's ja diese YouTube-Videos, die mir erklären, dass der Film, den ich mag, total schlecht ist, weil dies und das und jenes. Es wird ohnehin schon jede Entscheidung, die ein Filmemacher macht, mittlerweile zerpflückt, dass sowieso keine ambitionierten Entscheidungen mehr getroffen werden, weil jeder Angst hat vom nächsten Analysevideo, kommt mir vor. Und jetzt, und diese Analysevideos haben dann, das ist schon zu viel Interaktivität von uns mit dem Film, in meinen Augen. Also wir geben ja sowieso schon vor, welche Filme wir sehen wollen. Wenn jetzt dann auch noch das Choose Your Own Adventure Ding auch noch dazu kommt, der Typ mir 12-mal gefallen muss und nicht nur einmal, ja, dann tut mir der Drehbuchautor leid. Also es...
Ja.
Ich finde es produktionstechnisch, stelle ich es mir wie einen absoluten Albtraum vor.
Ja.
Und wenn Bandersnatch, abgesehen, ich meine, ist es Netflix, Netflix schafft es einfach verdammt gut, seine Produkte zu platzieren. Jeder redet drüber, das können sie. Aber die Frage ist, ob sie wirklich rentiert. Und das weiß ich nicht.
Damit leitest du schon in eines unserer letzten Kapitel über. Wir haben noch die Frage hier in den Raum zu stellen. Ist das jetzt ein neuer Weg für Netflix? Netflix wird sich jetzt nicht voll auf den Kopf stellen wegen sowas, aber vielleicht kann das ja noch so ein Subgenre der Netflix-Filme oder Serien werden. Du hast schon angesprochen, die haben Bandersnatch sehr gut platziert. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das war sehr medienwirksam, also man hat auf allen Kanälen davon gelesen, hey, hast du schon gesehen und da kannst du Einfluss nehmen und lustig
es
und so.
Es haben sogar Arbeitskollegen von mir drüber geredet, also das ist wirklich so ein, sie haben Leute erreicht, die nicht Filme schauen.
Das muss man ihnen ja schon mal lassen. Auf der Ebene kann man ja schon mal sagen, war es ein Erfolg. Da haben sie ihr Ziel schon mal erreicht. Ich denke, wir sind heute auch technisch da, wo das geht. Sie haben es bewiesen. Das Ganze wird übers Internet gestreamt. Ich kann hier links, rechts wählen. Ich kann irgendwelche Zahlen eingeben etc. Dinge, die ja früher auch noch nicht wirklich funktioniert haben. Auf einer DVD vielleicht, aber alles, was noch irgendwie Band war oder so, sehr schwierig. Also der Weg wäre ja geebnet.
Ja, ich würde ja auch argumentieren, dadurch, dass das ja auch so ein Riesenevent war, passt das irgendwie zu Netflix oder auch vergleichbaren Kanälen wie HBO. Also diese Event-Serien, wo man eigentlich sich zusammen verabredet, das gemeinsam zu gucken oder eben dann in einer Weise zu spielen. Das ist an sich schon auch etwas, was diese großen Streaming-Plattformen gerne im Angebot haben wollen.
Jetzt gucken wir ein bisschen in die Glaskugel. Wie könnte es damit jetzt weitergehen?
Es ist das Ding, was quasi die Novelty finanziert dafür, dass sie dann wieder drei Adam Sandler-Komödien rausrotzen können. Also es ist einfach das Ding, wir kommen jetzt in den riesen Streaming-War mit Netflix, mit Disney+, mit Apple TV+, Amazon Prime und jeder wird sich einen Haxen ausreißen, um ein noch verrückteres Event oder ein noch innovativeres Konzept zu präsentieren. Insofern stehe ich dem Bandersnatch sehr kritisch gegenüber. Mir tut es halt wirklich besonders leid, weil es auf dem Leichnam einer fantastischen Serie passiert.
Mhm.
Black Mirror, die ersten zwei Staffeln, waren phänomenal gut. Die waren so toll. Also die Black Mirror hast du nirgends gefunden. Ich habe mir die DVD von Amazon UK importieren lassen, weil das waren so 3 Folgen pro Staffel. Und ja, jetzt wird quasi aus Black Mirror, wird das mit experimentmäßig aufgeblasen. Für das, es passt zu Black Mirror auf eine Art, aber ich finde halt nicht, dass es viel Neues beiträgt. Also ich glaube, dass ein Computerspiel wie Telltale, wurscht was jetzt von Telltale, die gibt's nicht mehr, oder? Die sind schon weg vom Fenster.
Ja,
ja.
Gut, dann kenne ich mich gar nicht mehr mit Computerspielen aus, aber ich wäre trotzdem verlockter, ein Computerspiel zu programmieren, weil ich da einfach weiß, da gibt's vielleicht wirklich ein paar Optionen. Und ich weiß einfach von der Produktion bei einem Film, das kann nicht dafür stehen. Das ist so verdammt teuer, vor allem wenn du dann noch, ich meine, das waren jetzt billige Schauspieler vergleichsweise, aber du wirst ja dann irgendwann trotzdem noch deine großen Schauspieler in Bandersnatch featuren wollen. Und das ist ja dann nicht mehr leistbar für das, was das Produkt ist.
Ich würde vielleicht ein Potenzial sehen, wenn sie gerade eben diesen Weg machen. Also sie müssen ja nicht Filmregisseure nehmen, sondern könnten auch ein Spieleentwicklerstudio dafür engagieren. Vielleicht einen Animationsfilm, also oder vielleicht etwas mit 3D-Grafik. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen was sparen. Aber dadurch wäre es dann einfacher zu machen. dieses Know-how, wie man so nonlinear Geschichten erzählt, das ist auch wirklich erst in der Videospielszene vorhanden. Und vielleicht muss man da ein bisschen Querschläge machen.
Mhm. Ja, möglich.
Ich bin gar kein Computerspieler, ich habe meistens die Zeit nicht dafür. Aber wenn es ein Computerspiel gibt, wie Bandersnatch, was aber gescheite Story hat und ich muss nur 4 Stunden spielen, im Vergleich zu 40, dann wäre ich voll dafür.
Her Story oder so.
Solche Dinge fände ich unglaublich spannend und ich glaube, da ist wahnsinniges Potenzial in nicht-linearem Storytelling und hin und her springen und sowas. Ich finde halt einfach, Bandersnatch hat seine Existenz nicht gerechtfertigt.
Hm.
Bandersnatch war dieser deep, ich bin so deep und die Medien kontrollieren dich und alles ist nicht linear und jede Entscheidung ist ein Paralleluniversum. Also es war alles aus anderen Dingen. Ich habe alle diese Storylines schon mal wo gehört. Da war nichts Neues in dieser Story. Wow, die Medien sind böse. Wow, Spiegel sind voll so Dimensionsportale. Wow, Entscheidungen sind alternative Dimensionen, was ich als Physiker immer ganz, ganz bitte, das so funktioniert Quantenphysik nicht. Das Universum teilt sich nicht, wenn du eine Entscheidung triffst. Bitte hört's auf damit. Schrödingers Katze war ein Witz. Das hat der Typ nur als Witz formuliert. Der hat nicht gemeint, dass die Katze wirklich tot und lebendig ist. Das ist keine Dimensionskatze. Gut, das wollte ich jetzt nur anbringen wegen meinem Hintergrund. Aber das finde ich also bitter bei Bandersnatch. Also du hast jetzt ein Studio, was massiv Geld hat und diese Dinge fördert. Aber es kann es halt nur fördern, damit es bei jedem ankommt. Und somit musst du auch Leute ansprechen, die quasi noch nie ein Telltale-Game oder sowas gespielt haben. Also für die ist es quasi Novum genug, dass ich jetzt mal einen Netflix-Film schaue, wo ich mal hin und wieder klicke und hey, das ist lustig.
Ja.
Auf derer Baseline bewegt sich Bandersnatch. Und das ist jetzt sautraurig.
Ob's uns jetzt gefallen hat oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wir wissen, Netflix wird weiter damit rumexperimentieren. Mehr in die Richtung soll noch kommen. Ich sag's mal so, ich bin gespannt. Ich werde mir auch das da noch geben. Mal gucken, wie lange der Witz noch bei mir funktioniert. Irgendwann bin ich dann vielleicht auch raus. Irgendwann sind vielleicht dann auch die anderen Zuschauer raus. Dann war es vielleicht wieder nur so eine kurze Welle. Das wird nur die Zukunft zeigen. Hier hinten raus würde ich lieber noch schnell die Kurve wieder schließen an den Anfang. Die Kurve wieder schließen zur Episode Games vs. Filme, die, ich sag's nochmal, natürlich in den Shownotes verlinkt ist. Haben wir jetzt hier mit Bandersnatch und Konsorten das ultimative Crossover erreicht? Ich habe mich nämlich jetzt schon ein bisschen geachtet. Butch spricht von Bandersnatch-Spielen, ich spreche jetzt noch, und du, Wolfi, glaube ich auch, mehr von Bandersnatch-Schauen oder von Bandersnatchen in der Vorbereitung. Wenn man beginnt, die Begriffe durcheinander zu bringen, würde das doch schon dafür sprechen, dass wir hier ein ziemlich crossoveriges Crossover haben.
Auf jeden Fall, aber es ist zu wenig für ein Spiel. Das ist für mich das große Problem. Also ich würde schon sagen, dass die Grenze zum Computerspiel extrem dünn ist mittlerweile.
Ja, ja. Ich würde mich da auch anschließen. Wir haben hier ein Spiel kombiniert mit einem Film oder ein Film kombiniert mit einem Spiel. Wir sind ziemlich schön in der Mitte. Obwohl wir zwei Dinge quasi addieren, mathematisch unlogisch, am Ende irgendwie weniger als das Einzelstück. Also es reicht nicht für ein Spiel, es reicht nicht für einen Film. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also das ergänzt sich für mich nicht zu einem vollkommenen Produkt. Das ist das Problem, das ich noch damit habe. Das heißt einfach nur Crossover tut's dann halt für mich noch nicht. Da braucht's noch mehr.
Ich fände, sie sollten es einfach noch absurder machen. Also ich weiß nicht, bei Telltale hat es immer diese Statistik gegeben, du hast so abgestimmt, der Rest des Publikums, 90% haben auch diese Entscheidung getroffen.
Mhm.
Also wenn man es wirklich auf, wir sind alle verlinkt, wir schauen alle Netflix und wir schauen alle gemeinsam Bandersnatch in dem Sinn. Also so, keine Ahnung, da viel mehr mit der Mob-Mentalität arbeiten
Ja. Und
wirklich schauen, was rauskommt und das, wie shaped dann die nächste Folge Bandersnatch. Das fände ich extrem lustig. Also wirklich eine Serie zu haben, wo dann wirklich unter Anführungszeichen das Publikum abstimmt. Aber ich habe Angst, dass da eine Rutsche gelegt wird zu so Reality-Show-Voting, Publikum-Voting.
Detroit Become Human von Quantic Dream, die tauchen ja immer mal wieder auf, wenn man von filmischen Spielen spricht, hat das auch etwa in die Art gemacht. Die liefern dir nach jedem Kapitel auch so eine Map, wie wir sie jetzt hier sehen für Bandersnatch, wie wir sie auch verlinkt haben in den Shownotes. Und da siehst du dann auch immer, nachdem du ein Kapitel gespielt hast, was habe ich entschieden, wo gibt es noch versteckte Wege, wie viel Prozent haben sich gleich entschieden. Und auch zu Detroit Become Human, sei hier noch kurz angemerkt, gibt es natürlich einen eigenen Game Talk. Das war die Nummer 75.
Wolfi, du hast ja vorhin gesagt, also Filme, die haben eben das Potenzial, dich in eine Geschichte zu stecken, die du selber so nicht erfahren könntest. Ja, vielleicht geht's dann doch irgendwie bei so einer Entscheidungsfilmvariante. Weil ich fände das Konzept schon ganz interessant. Wie wäre es, wenn ich jetzt da in einen völlig anderen Leib versetzt wäre? Wie wäre es für mich, diese ganz schwierigen Lebensentscheidungen zu fällen? Bei Bandersnatch sind alle Entscheidungen völlig irrelevant. Also man entscheidet, ob man jetzt den Dad in die Eier kickt oder ihn mit einem Karate-Kick umstößt. Das ist alles irgendwie völlig weit weg von der Realität. Ich fände es aber eigentlich interessant. Das kommt ein bisschen hoch bei diesen Walking Dead Telltale-Spielen. Da muss man schwierige Entscheidungen treffen, dass dieser Leader von einer Gruppe, die versucht, in dieser postapokalyptischen Welt zu überleben, man muss entscheiden, wer bekommt jetzt zu essen oder wer bekommt eine Waffe. Das sind Entscheidungen, die fühlen sich dann doch ein bisschen schwer an. Wobei eben, also das hat auch seine Grenzen. Also da besteht noch Potenzial gegen oben. Man könnte da eine Geschichte über einen Menschen schreiben, der versucht, nach Europa zu migrieren, und man wird danach vor solche Entscheidungen gestellt. Also ich sehe da Geschichten, die eben ein bisschen weiter weg sind von dem, was einfach diese Zuschauer sonst so in ihrer Lebenswelt haben.
Aber genau das wird das Problem sein. Also genau das wird der Punkt sein, warum diese Geschichten nicht auf Netflix stattfinden werden, weil das zieht nicht. Das sind immer diese Entscheidungen, die hier im Bandersnatch getroffen werden, sind immer diese Leben- oder Todentscheidungen, diese urintuitiven Entscheidungen, die jeder jeden Morgen trifft. So, bringe ich meinen Papa um oder nicht? Das ist so klassisch nach dem Aufstehen. So, esse ich Frosties, bringe ich meinen Papa um? Das sind so die ersten zwei Gedanken, die mir in den Kopf kommen. Und insofern, ja, das führt dann zu einem Spektakelkino, weil es ist urorg und er bringt ihn um, kommt ins Gefängnis. Das ist cool, unter Anführungszeichen, weil es halt so eine thrilling Storyline ist. Aber mein Problem war bei dem, eben wie du gesagt hast, Butch, die Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Und ich habe generell schon bei Black Mirror das Problem, so nach 60 Minuten fangen sich an, die Leute immer willkürlich umzubringen, seit Staffel 3 oder Staffel 4. Und das verstehe ich sowieso schon nicht, wenn ich schaue. Und deswegen mag ich Black Mirror nicht mehr. Aber wenn ich dann die Entscheidung selber treffen muss, dann ist wirklich so, ich bin so gesessen und dann so ein Kill your dad. Back off. Und ich habe mir gedacht, wow, woher kommt das? Es war wirklich so ein, also die Story muss extrem menschlich sein, damit Entscheidungen interessant werden. Ja. Das müssen wirklich echte Dinge sind, und echte Dinge sind leider relativ langweilig. Also im Sinne von, wie man es verkauft. Also du kannst jetzt nicht sagen, boah, Bandersnatch 3, schreibst du die Hausübung ab oder nicht? Entscheide. Ich meine, das wäre urcool. Sorry, wäre super spannend vom Menschlichen her. Aber wahrscheinlich bei Bandersnatch 3, dann schreibst du dir Hausübung ab oder bringst du deine Lehrerin um.
Ja.
Oje, das ist doch mal ein spezielles Schlusswort, würde ich meinen. Damit machen wir den Deckel drauf auf diesen Game Talk. Wie hast du Bandersnatch gefunden? Ich glaube, ihr da draußen habt noch einige Inputs, die dürft ihr uns gerne zukommen lassen. Game Talk ist erreichbar über Twitter, über Facebook, natürlich auch per Mail, und es gibt eine Kommentarfunktion zu jeder Episode. Meld dich da. Hör auch beim Wolfi rein in seinen Filmpodcast, wenn du jetzt denkst, ja, Spiele sind schön, aber Filme mag ich eigentlich auch. Flip the Truck ist da die Adresse. Dann bleibt mir nur noch, mich bei dir da draußen fürs Zuhören zu bedanken. Mich auch bei euch beiden, Butch und Wolfi, zu bedanken. Vielen, vielen Dank hier für eure Unterstützung in diesem Game Talk.
Hat Spaß gemacht, ja.
Immer wieder gerne, danke.
Dann wünsche ich dir da draußen wie immer viel Spaß beim Spielen oder beim Schauen oder beim Bandersnatchen, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.